Ja, da ist der Martin nicht der Einzige, der gespannt ist, ob ich die Inhalte von der Offenbarung 4 so einigermaßen begreiflich machen kann. Wir werden es sehen nach den nächsten 20, 25 Minuten. Ich habe euch von einer Woche herausgefordert, motiviert, euch nochmal in der Zeit mit Gott auseinanderzusetzen mit der Selbstoffenbarung von Jesus aus dem Kapitel 1. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt, eine gute Zeit mit Gott, aber auch eine gute Zeit mit der Offenbarung. Und wir werden heute in einen ganz ähnlichen Text einsteigen. Es geht das mal nicht um eine Offenbarung von Jesus, sondern vielmehr um die Offenbarung vom Thron Gottes. Wir werden einen Blick in den Himmel dürfen werfen. Ich habe euch in diesem Zusammenhang eine Zeichnung mitgebracht. Das ist eine Zeichnung, die mir die Mila gemacht hat, meine mittlere Tochter. Ein paar Tage vor Ostern habe ich die bekommen. Und alle von euch, die Kinder haben, Patenkinder haben, Enkelkinder haben oder mit Kind arbeiten, ihr kennt die Problematik mit solchen Zeichnungen. Zum einen die Problematik, wo hänge ich all die Zeichnungen auf? Und zum anderen die Problematik, wenn man die Zeichnung überkommt, so die erste Reaktion. So, wow, mega schön hast du das gemacht. Und so innerlich der Gedanke, was in alles in der Welt bedeutet das? Was ist da dargestellt? Das ist immer so die Herausforderung von diesen Zeichnungen. Zum Glück haben wir dann einmal ein Kind, das uns die Zeichnung näher erklärt. Wir haben vielleicht Eltern, die uns die Zeichnung näher erklären. Oder wir haben schon eine gewisse Erfahrung aufgrund von anderen Zeichnungen, die wir von diesem Kind bekommen haben, die uns einen Einblick geben in die Gedankenwelt, in die Fantasie von dem jeweiligen Kind. Und das macht uns möglich, das Bild langsam aber sicher zu verstehen. Aber es werden immer gewisse Sachen im Unklaren bleiben. Gewisse Gedankengänge und Überlegungen vom Kind werden sich uns einfach nicht endgültig offenbaren. Bleibt im Dunkeln. Wer das vierte Kapitel von der Offenbarung gelesen hat auf heute, der hat gemerkt, dass uns der Johannes auch so ein Bild malt. Ein Bild, das da und dort irgendwo schwer verständlich ist, wo man sich gefragt hat, ja, was bedeutet jetzt das? Der René Christen, wir haben ja unsere Predigtserie, sein Buch «Lichter in der Nacht» angelehnt. Und er schreibt da zum vierten Kapitel: Die in diesem Kapitel beschriebenen Bilder der Offenbarung wirken auf uns heute weltfremd. Das hat seinen Grund. Wir sehen hier den geöffneten Himmel. Wir blicken in eine andere Welt hinein. Die Bilder und Beschreibungen von der Offenbarung sind zum Teil schwer verständlich, weil wir schauen in eine andere Welt. Und darum brauchen wir jemanden, der uns das erklärt. Wir haben den Johannes, der uns das zum Teil erklärt. Gott erklärt zum Johannes zum Teil. Und das hilft uns, das besser zu verstehen. Wir haben die Bibel, unsere Erfahrung von anderen Stellen, wenn wir in die alttestamentliche Prophetie schauen, die uns ebenfalls helfen, die Bilder zu verstehen. Und dann haben wir gescheite Theologen, die die Geschichte vom Alten Orient, wo die damaligen Gepflogenheiten und was damals wichtig und normal war, gut kennen und uns ebenfalls helfen können, die Offenbarung zu erhellen. Und trotz allem bleiben einfach gewisse Sachen zurück, wo man sich heute nicht einig ist. Wo Theologen darüber streiten oder zumindest einfach das Gegenteil behaupten. Und so bleiben gewisse Sachen im Unklaren. Und das wird auch in dem vierten Kapitel so sein. Das ist aber meiner Meinung nach nicht weiter tragisch, weil die wichtigen Sachen, die grossen Linien, die hat Gott geschenkt, dass die klar sind. Dass man dafür verstehen, um was es geht. Und ich glaube, dass das da auch im vierten Kapitel der Fall ist. Wenn wir jetzt einsteigen in das vierte Kapitel, fangen wir an, in den dritten und somit grössten Teil der Offenbarung hineinzuschauen. Nämlich die ganze Zukunftsschau. Was wird noch passieren? Kapitel 4 bis Kapitel 21 dreht sich um das Augenmerk von der Zukunft. Es ist ein Blick aus der Vogelperspektive oder noch besser gesagt ein Blick aus der Gottesperspektive. Aus der allwissenden, aus der allsehenden Perspektive. Wir dürfen mit ihnen gehen, die Schaltzentrale im Himmel, wo die Grundlage dafür liegt oder wo wir Einblick bekommen, woher das eigentlich das ganze Weltgeschehen gesteuert wird. Also Kapitel 4 und 5 offenbaren uns einen Blick der Trinie und geben uns eine Grundlage, warum das dann eigentlich alles andere passieren muss. Wir sehen noch nicht so viel Zukünftiges in diesen zwei Kapiteln heute und nächstes Mal, aber sie geben uns ein Bild dafür, einen Blick dafür, warum das denn alles andere muss passieren. Wir werden im Himmel den Ausgangsort von aller Geschehnisse auf dieser Welt dürfen erkennen. Ab dem Vers 2 erklärt uns der Johannes, was er alles sieht, als er in den Himmel entrückt worden ist. Im Zentrum schildert er uns den Thron, wo einer drauf sitzt. Da ist eine Person auf dem Thron. Wir sehen nachher, dass damit Gott gemeint ist und erkennen, hey, Gott ist nicht einfach nur irgendeine Idee oder eine Urgewalt oder irgendeine Macht, sondern Gott ist ganz klar physisch eine Person, eine Persönlichkeit. Er beschreibt sie uns nachher nicht näher, außer einfach mit der Strahlkraft von zwei verschiedenen Edelsteinen. Und die Person sitzt auf dem Thron. Nicht, weil er irgendwie alt und tatterig wäre, sondern sitzen auf dem Thron gemäss dem alten Orient ist das ein Ausdruck von Macht, ein Ausdruck von Souveränität. Dort wird geherrscht. Dort ist Vermögen. Dort ist jemand, der darf reden, der Macht hat. Der Thron im Himmel ist der Thron, der über allen anderen Thronen auf dieser Welt, wo über all den Machten, über all den Mächten auf dieser Welt steht. Also von dem Thron aus, wo jetzt hier geschildert wird, wird das ganze Geschehen auf der Welt gelenkt und in Gang gesetzt, letztendlich überhaupt. Also was auf der Erde passiert, all die Gerichte, die noch werden kommen, das geht von dort aus. Das passiert nicht einfach und Gott kommt es nicht mit über, sondern er initiiert es von dort aus, wo wir dann noch werden sehen. Der Thron Gottes ist umgeben von einem Strahlkranz oder von einem Regenbogen, je nachdem wie es übersetzt wird. Ein Regenbogen, der leuchtet und glänzt wie ein Smaragd. Ist noch spannend, auch der Hesekiel in seiner Vision, die er hatte, Kapitel 1, sagt, dass die Herrlichkeit Gottes wie ein Regenbogen anzuschauen ist. Also da haben wir eine ganz ähnliche Sprache. Und man ist nicht sicher, ob man jetzt den Regenbogen von der Offenbarung könnte analog am Regenbogen von der Sintflut gesehen. Aber falls das so ist, gibt uns das einen wunderbar ermutigenden Blick im Hinblick auf die Gerichte, die nachher kommen, ab dem Kapitel 6. Wo uns in Erinnerung rufen, dass die Gnade Gottes, die Gerichte, die mühend über die Erde kommen, irgendwo begrenzt sind. Der Regenbogen als ein Symbol, das uns daran erinnert, dass nach dem notwendigen Gericht Gott wird segnen. Gott, der sein Volk wird segnen, der sein Volk wird durchtragen, der nicht auf eine endgültige Vernichtung aus ist, sondern auf eine Erhebung von seinem wirklichen Gottesvolk, wo am Schluss an seiner Seite bewahrt und errettet wird dastehen. Also die Offenbarung nebst all diesen Gerichten eben gleich immer wieder den Fokus auf Errettung und Bewahrung und in dem Sinn ein Hoffnungsbuch. Jetzt ist es so, dass die ganze Herrlichkeit Gottes und sein Thron vom Johannes mit Hilfe von diesen Edelsteinen beschrieben wird. Und oft ist uns ja nicht so klar, was die Edelsteine bedeuten. Darum habe ich euch mal drei Bilder mitgebracht. Wir haben als erstes den Jaspis, der beschrieben worden ist. Der Jaspis ist eine undurchsichtige Form von einem Quarz. Der kann rot, gelb, braun oder auch einfach einen dunkelgrünen Farbton annehmen. Dann haben wir als zweites den Sarder. Dort ist man ein bisschen unsicher, aber man geht davon aus, dass es ein Karneol ist. Das ist eine leicht durchlässige, rote oder orange Art von einem Chalcedon. Und dann haben wir als letztes noch den Smaragd. Der darf der meiste von unserem Begriff sein. Grüner Edelstein, den man so kennt von der Schmuckverarbeitung her. Das Interessante an diesen Edelsteinen ist, dass alle drei werden uns auch später in der Offenbarung 21 wieder genannt. Und zwar im neuen Jerusalem. Sie sind eingeladen. Und wir kennen es auch aus dem Alten Testament. Aus Exodus 28, 2. Mose 28, sie sind Teil von dieser Brustplatte, die auf dem Ephod, auf dem Gewand vom Hohepriester sind. Also offensichtlich haben die Edelsteine etwas damit zu tun, mit der Darstellung von dem wahren, von dem echten Gottesdienst vom wahren Gott. Dort ist irgendwo ein Geheimnis drin mit diesen Edelsteinen, die immer wieder vorkommen. Dann, wenn wir weiterlesen gehen von diesem Thron in der Mitte, gehen Donner, Blitz und Stimme aus. Das sind Beschreibungen, das sind Eigenschaften, die wir in der Bibel sehen, sind immer wieder Zeichen von der Gegenwart Gottes. Sie stehen für sein Reden, sie stehen für sein Gebüten, aber auch für sein Trösten. Jetzt ist es so, dass Gottes Gegenwart auch immer eine beängstigende, eine vernichtende Komponente hat. Wir haben das ja gesehen im Kapitel 1, Vers 17, wo der Johannes aufgrund von dieser Erscheinung von Jesus, wo Gott ist, zusammengeht zu seinen Füßen, wie wenn er tot wäre. Wir sehen das ebenfalls im 2. Mose, im Kapitel 19, wo Gott sich seinem Volk offenbart am Berg Sinai. Er kommt auf den Berg runter, der Berg geht in Rauch und Flammen auf, es ist Donner und Blitz. Der Mose sagt dem Volk, gebietet dem Volk, ihr dürft euch dem Berg nicht nähern, sonst werdet ihr müssen sterben. Aber ich glaube nicht, dass das Volk überhaupt auf die Idee gekommen wäre, so gewaltig ist die Offenbarung Gottes gewesen, dass sie eh schon Angst hatten, dort zu nahe zu kommen. Und so sind die Naturschauspiele oder die Ausdrücke aus der Natur, Blitz und Donner, gewaltige Stimmen, sie haben eine Offenbarung von dem unsichtbaren Gott. Also sie machen etwas von dem sichtbar, wahrnehmbar, was für uns Menschen sonst nicht wirklich wahrnehmbar und sichtbar wäre. Dann weiter sehen wir noch, einfach am Rand auch noch erwähnt, die sieben Geister Gottes, also der Heilige Geist, der vor dem Thron ist, der vollkommene Geist, der Geist Gottes in seiner Fülle. Lohnt sich vielleicht mal Jesaja 11,2 zu lesen, wo der siebenfache Geist Gottes beim Namen genannt wird, in sieben Namen. Nachher sehen wir vor dem Thron Gottes auch das riesige gläserne Meer. Oder respektive, es ist eben nicht ein Meer, sondern wie ein Meer. Also dort muss eine immense, grosse Fläche gewesen sein, durchsichtig wie Glas, aber wertvoll und schimmernd wie Kristall. Eine riesige, weite Fläche. Und das zeigt uns, dass wir da wahrscheinlich auch nicht in einem Thronsaal sind, sondern dass Gottes Thron einfach in einer unendlichen Weite und Herrlichkeit steht, ohne dass uns der Johannes irgendwelche Wände oder Decke schildern würde. Um die Punkte mal zusammenzufassen, bei Gott wird uns der Himmel als glanzvoll, als herrlich und unglaublich wertvoll beschrieben. Da ist Licht, das ist schön, das ist beeindruckend. Also von Gott geht pure Herrlichkeit, Klarheit und auch eine Kostbarkeit aus. Mit dem ist aber noch nicht alles beschrieben, was uns der Johannes da mitteilt hat im Kapitel 4. Um den Thron herum ziehen sich vier verschiedene Kreise. Der erste Kreis, den haben wir schon gesehen, das ist der Strahlenkranz, der Regenbogen. Und dann kommt der zweite Kreis von diesen vier Wesen. Und mit diesen vier Wesen kommen wir zu dem Bereich, wo irgendwo so ein bisschen unklar bleibt. Wo so ein bisschen Fragen aufwirft, die auch von den Theologen sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Darum versuche ich einfach mal ein paar Anhaltspunkte dazu zu geben, die man relativ klar herausstellen kann. Zum einen legt Johannes viel Wert darauf, dass die vier Wesen in unmittelbarer Nähe zum Thron sind. Also sie gehören zum innersten, zum engsten Thronkreis oder Verwaltungskreis oder wie man das auch immer nennen will. Unmittelbare Gegenwart von Gott beschreibt die vier Wesen. Wir sehen in ihnen eine gewisse Ähnlichkeit zu den Seraphim aus Jesaja 6 oder auch zu den Cherubim aus Hesekiel 1, Hesekiel 10. Und gleichzeitig haben sie auch relevante Unterschiede zu diesen Engelwesen. Der Johannes nennt uns keinen Namen. Ich wäre vorsichtig damit, sie jetzt auch als Cherubim oder Seraphim zu identifizieren. Aber ziemlich sicher sind sie auch irgendwelche Engelwesen, die zu dem engsten Kreis Gottes gehören. Denn sehr speziell beschreibt er sie uns als voller Augen, hinten, vorne, auf den Flügel, unter den Flügel, Augen, ein Beispiel oder eine Symbolik für die Allgegenwart oder die Allsicht, das Allsehende, das Allwissende von Gott. Gott, der alles weiss, was in dieser Welt passiert, auch was in der Zukunft wird passieren, er sieht es. Ja, viel persönlicher noch, er weiss, was in deinem Leben passiert. Er weiss, was dich beschäftigt, was dich herausfordert, was dich traurig macht, wo vielleicht auch notfalls in deinem Leben passiert ist. Gott sieht es. Aus dem innersten Thronkreis geht es eine Allwissenheit aus, die charakteristisch ist für Gott. Und das Gleiche auch mit diesen sechs Flügeln, die eine unglaubliche Geschwindigkeit symbolisieren. Gott, wo es möglich ist, überall gegenwärtig zu sein. Wo in deiner Situation kann gegenwärtig sein. Dort, wo du aktuell dran bist, wo du herausgefordert bist, wo du Gottes Gegenwart brauchst. Er ist der allgegenwärtige Gott. Und dann noch der letzte Punkt, natürlich das Aussehen der Wesen, von der Charakteristik vom Kopf her. Sie werden uns geschildert als Wesen aus der Schöpfung. Und man geht darum davon aus, dass die vier Wesen die gesamte Schöpfung repräsentieren, aufgrund der weiteren Verse, wo es nachher um die Schöpfung geht, wo Gott arbeitet, wo ihm die Ehre gibt. Der Löwe, wo Majestät symbolisiert. Nachher der Stier, der außerordentliche Kraft symbolisiert. Dann der Mensch, außerordentliche Weisheit. Und letztendlich der Adler, der Geschwindigkeit symbolisiert. Das sind ein paar Anhaltspunkte, wie man die vier Wesen kann interpretieren und verstehen. Dann kommen wir zum dritten Kreis, die 24 Ältesten, die Repräsentanten vom Gottesvolk sind. Warum das? Das ist relativ eindeutig. Wir haben zum einen die weißen Gewänder. Weisse Gewänder, die charakteristisch für die Gläubigen sind. Sie sind gereinigt. Sie sind reingewaschen von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, vom Bösen. Das ist weiss. Sie sind vor Gott gestellt als Priester. Ist übrigens auch eine Verheißung an die Überwinder aus Kapitel 2 und 3, wo wir ja übersprungen haben. Sie werden angetan werden mit weissen Gewändern. Sie haben goldige Kronen auf ihren Köpfen. Sie haben das weiss auf ihre Stellung an, wo sie haben als Menschen, die mit Gott oder mit Jesus zusammen als Mitregenten eingesetzt sind. In Offenbarung 1 haben wir es schon gesehen und in Offenbarung 5 ist es wieder der Fall. Das Gottesvolk, das beschrieben wird als Königen und Priester. Mitherrscher und Priester von dem wahren Gott. Und das repräsentieren die 24 Ältesten da. 12, der alte Bund, als Symbol für die Patriarchen, die 12 Stämme. Aber auch 12 für den neuen Bund, die 12 Jünger. Eine weitere spannende Parallele sind nachher die 24 Priester- und Sängerabteilungen aus der ersten Chronik, 24 und 25. Wir sehen dort, dass im Tempel in Jerusalem 24 Priesterabteilungen, Sängerabteilungen sind, die dafür gesorgt haben, dass ein wahrer, ein wirklicher, ein guter Gottesdienst stattfindet. Und wenn wir nachher die Verse 10 und 11 lesen, merken wir, hey, die Ältesten haben genau die gleiche Aufgabe. Ihre Aufgabe ist der unaufhörliche, stetige Lobpreis von dem einzig wahren Gott, der in der Mitte auf dem Thron sitzt. Und dann haben wir noch den vierten und letzten Kreis, auf den können wir erst nächsten Sonntag mit dem Ueli sprechen, Kapitel 5. Der Kreis von Abertausenden und Zehntausenden Engeln, wo der Thron umgibt. Soweit einmal das, was uns der Johannes aus dem Himmel beschreibt. Und man fragt sich natürlich, wozu das? Oder man fragt sich, wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Es hat viele Leute gegeben, die das natürlich schon irgendwo festgehalten haben, ihre Gedanken haben versucht zu Papier zu bringen, wo Bilder gemalt haben. Es gibt verschiedenste Mosaiken in Kirchen. Und ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. Ein paar Bilder, die man so im Internet findet. Ich habe jetzt auch nicht auf Lizenzrecht geschaut, sondern einfach, was ihr auch bei Google würdet finden. Und wollte euch die mal zeigen, dass ihr einen kleinen Einblick darin bekommt, wie andere Leute sich das vorgestellt haben. Schaut die Bilder einfach mal an. Du musst vielleicht noch mal zwischen ihnen klicken, es hat es vorher selber abgespielt, genau. Sie geben uns vielleicht einen Einblick darin, wie andere sich das vorgestellt haben. Und ich kann da und dort auch ein Aha-Erlebnis auslösen, wo man denkt, hey, das habe ich anders verstanden bis jetzt. Wieso versteht der das so? Wieso wird das so dargestellt? Es sind natürlich auch nicht nur Merkmale, die aus Offenbarung 4 kommen. Zum Teil sind Sachen aus Kapitel 5 auch noch festgehalten. Wirkt zum Teil ein bisschen futuristisch, spricht einem sicher nicht alles an. Für mich persönlich ist das Bild, das letzte Bild, wo mich am meisten abholt. Und zwar, weil es ist zwar nur ein Ausschnitt aus dieser ganzen Vision von Johannes, wo nur ein Teilaspekt rausgreift, aber es ist irgendwo das, was so ein bisschen klarer rauskristallisiert, um was es eigentlich geht. Was das Kapitel 4 für eine Intention hat für uns Christen. Zu was, dass die Darstellung aus der Offenbarung uns führen sollte. Und dazu möchte ich mit euch zusammen die letzten drei, die letzten drei Verse aus dem Kapitel lesen. Verse 8, 9, 10 und 11 sind vier Verse, möchte ich mit euch zusammen lesen. Für die, die mitlesen möchten, Kapitel 4, ab dem Vers 8. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott. Der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Man sieht in diesen Versen, all das, was um den Thron herum ist oder was von dem Thron ausgeht, gibt ihm letztendlich die Ehre. In der Theologie nennen wir das, was wir da gelesen haben, eine Doxologie. Eine Lobpreisung Gottes, die Anbetung Gottes. Wir werden noch x so Doxologien finden in der Offenbarung. Heilig, heilig, heilig. Das dreimal heilig, das man nur im Jesaja findet und da in der Offenbarung. Das Trishagion wird es auch genannt. Heiligkeit ist die hervorstechendste Eigenschaft von unserem Gott. Heiligkeit ist die Andersartigkeit von Gott. Andersartigkeit gegenüber allem Geschaffenen. Heiligkeit Gottes zeigt sich letztendlich in dieser unverletzlichen, unnahbaren, aber auch drohenden und schrecklichen Majestät Gottes. Gleichzeitig zeigt sich es auch aber in der anziehenden, beglückenden, gütige und segnende Macht von Gott. Heiligkeit zeigt sich als Gericht und als Gnade. Es zeigt sich als Gerechtigkeit und Liebe. Nebst Gott können andere Sachen nur heilig genannt werden, wenn Gott sie heilig macht, wenn er sie heiligt. Also wir können nicht selber heilig werden oder etwas heilig machen, sondern Gott ist der, der alles andere kann heilig machen. Und genau da drin kommt eben Gottes Gnade zum Ausdruck, wenn er Sachen oder eben Menschen heilig spricht. Wenn er sein Gottesvolk erlöst und in weisse Gewänder kleidet. Wenn er sie reinigt von Ungerechtigkeit. Dort, wo Gottes Heiligkeit zum Ausdruck kommt, merkt man das zum Beispiel in der Distanz zu allem Bösen, zu allem Negativen. Wenn Gott den Menschen eben nicht reinigen würde, nicht wir heiligen, dann gäbe es eine unglaubliche Distanz zum Mensch. Weil er nicht heilig ist, kann er keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und wo der Mensch nicht bereit ist, sich dieser Heiligung auszusetzen, wird er automatisch das Gericht über sich herbeiziehen. Weil die Heiligkeit Gottes nicht zu dem nicht heiligen Mensch passt. Und die Heiligkeit Gottes bringt letztendlich seine Erhabenheit zum Ausdruck, was Ehrfurcht, Verehrung und Anbetung zur Folge hat oder zur Folge sollte haben. Und darum lobet und preiset die vier Wesen Gott fortwährend. Und das Gottesvolk, repräsentiert durch die Ältesten, stimmt in den Lobpreis. Jederzeit, 24-7, beten sie den Gott an, eine Ewigkeit lang. Gott gehört Preis, Ehr, Macht, Majestät, Dank, Kraft. Das wird Gott zugesprochen. Er hat es verdient. Der Vers 11 begründet, warum Gott das verdient hat. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Ja, warum denn? Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Das ist die Begründung. Eigentlich ganz einfach. Er ist der Schöpfer. Und weil er Schöpfer ist, alles sein Leben in die Existenz gerufen hat, ist es er wert, anbetet zu werden. Also aus dem Schöpfersein raus leitet sich der Anspruch ab, dass Gott anbetet werden soll. Er hat geschaffen, niemand anders, kein Teufel, kein Götz, kein Dämon, kein Engel. Gott ist der Schöpfer und darum hat er Ehrerbietung, Anbetung und Lobpreis verdient. Als Schöpfer von allem und von jedem hat er das Recht, anbetet zu werden. Und darum fällt das Gottesvolk vor ihm nieder, ewig, und betet ihm an. Die Anbetung vom alleinwürdigen Gott bildet die Grundlage letztendlich von all den weiteren Offenbarungen, die wir in der Bibel werden finden. Sie bietet die Grundlage auch von dem Gericht, weil Gericht letztendlich Ausdruck und Symbol davon sind, also eben nicht nur Symbol, es wird sehr lebensecht werden, Ausdruck davon sind, dass der heilige und anbetungswürdige Gott sich das Anrecht holt, anbetet zu werden. Und das führt eben zu Gericht, dort, wo Leute, wo Menschen nicht parat sind, dem Gott die Hingabe, die Ehre zu erweisen, wo er verdient hat. Und das hat das Gericht zur Folge letztendlich. Und so bildet der Blick in den Himmel, die Offenbarung von dem Gottesthron, von dieser Anbetung durch alles, was dort in diesem Thronsaal ist, bietet eben letztendlich Grundlage für die weiteren Visionen, die werden kommen und zeigen uns, warum das all das Zukünftige muss über die Welt hineinbrechen. Ich habe am Anfang ein Zitat vom René Christen gelesen und ich will das auch am Schluss vor der Predigt stellen. Ich will es aber noch ergänzen mit ein paar weiteren Zielen, die ich beim ersten Mal unterschlagen habe. Die in diesem Kapitel beschriebenen Bilder der Offenbarung wirken auf uns heute weltfremd. Das hat seinen Grund. Wir sehen hier in den geöffneten Himmel hinein, in eine andere Welt. Da ist Licht, sehr viel Licht, keine Nacht. Es vibriert ob der Anbetung, dem Staunen, dem Dank, dem Heilig, Heilig, Heilig. Im Zentrum des Geschehens, auf dem Thron, der lebendige Gott und Schöpfer. Und unmittelbar daneben Jesus Christus, das Lamm Gottes. Das werden wir dann erst im Kapitel 5 noch sehen. Es blitzt, donnert und funkelt, denn hier ist derjenige, der da war und der da ist und der da kommt. Alles, was um den Thron ist und vom Thron ausgeht, gibt ihm die Ehre. Wenn wir das verstanden haben und in unserem Leben entsprechende Schlüsse anfangen zu ziehen, dann haben wir, glaube ich, das Entscheidende begriffen. Alles, was um den Thron ist und vom Thron ausgeht, und von dem Thron geht alles aus, auch unser Leben, wenn wir das begriffen haben, dass ihm das alles soll die Ehre geben, dann wird das eine Veränderung in unserem Leben herbeiführen. Dann werden wir anfangen, Gott zu ehren. Werden wir in den Lobpreis von diesen vier Wesen und von diesen 24 Ältesten einstimmen. Vielleicht haben wir Mühe damit, gewisse Sachen zu verstehen. Gerade auch in diesem Bild, die vier Wesen, es ist so unrealistisch, so unnatürlich. Aber es ist nicht wichtig, dass wir das bis ins letzte Detail verstehen, sondern dass wir verstehen, warum dass der Gott anbetungswürdig ist. Und dass er angebetet werden will und dass es verdient hat, angebetet zu werden. Und das werden wir miteinander machen. Vorerst einfach nur mit einem Lied. Ich darf selber natürlich nachher noch eine Lobpreiszeit anhängen. Aber Anbetung, Ehrerbietung kommt nicht nur im Gesang zum Ausdruck. Ehrerbietung kommt in unserem ganzen Leben zum Ausdruck, indem wir uns hingeben. Unsere Hingabe, das ist letztendlich die Anbetung Gottes. Und so ist eigentlich das Lied, das wir jetzt miteinander singen, nur eine Symbolik dafür oder ein Ausdruck von unserer gesamten Hingabe, von unserem ganzen Leben. Das Lied, das wir miteinander werden singen, ich sage es zu mir selber, ist vielleicht nicht das Lied, das ihr jetzt gerade so als würdig empfindet. Oder mir ist es so gegangen, im ersten Moment habe ich das nicht als würdig für die Stimmung da empfunden. Ich habe zuerst gedacht, es muss doch andächtiger sein, es muss ruhiger sein, ehrfürchtiger. Nein, ich muss sagen, nein, das Lied passt eigentlich super. Weil das Lied fordert mich selber raus, ja, ich will den Gott anbeten. Es ist ein Lied, das Freude und Jubel symbolisiert. Und wir sehen, wie die Ältesten jubelnd niederfallen. Das ist eine Freude dahinter. Das ist nichts gesittet und ruhig und so förmlich. Da geht die Post ab im Himmel. Und darum glaube ich, das Lied passt sehr gut und kann vielleicht gerade unseren Eindruck von dieser Förmlichkeit, die wir oft haben in diesen Visionen, ein bisschen relativieren. Und anschliessend an das Lied werden wir die Möglichkeit haben, eure Fragen, die vielleicht noch offen sind oder aufgekommen sind, zu vertiefen miteinander.